Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Podcastens, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen des Europa-Podcasts, aber auch, und das macht diese heutige Sendung so besonders, im Namen der Europäischen Akademie zu dieser neuen Podcast-Folge. Zusammen beleuchten wir in diesem Jahr in unserer neuen gemeinsamen Staffel Unmute Europe, Europa im Gespräch, wichtige europäische Ereignisse und schauen dorthin, wo Europa aus unserer Sicht beleuchtet und erklärt werden muss. Wir starten diese Staffel Kooperation mit einem Blick nach Ungarn. Und hier zunächst einmal eine kleine Reminiszenz. Im Frühjahr 2015 wurde der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán auf dem EU-Gipfel in Riga vom damaligen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker mit den Worten begrüßt: "The dictator is coming." Dazu gab es einen etwas improvisierten High-Five-Handschlag, so sah es jedenfalls aus, sowie einen wohl freundschaftlich gemeinten Klatscher auf die Wange. Nun, rund eine Dekade später, genauer gesagt letzten Sonntag, musste sich der Zitat Dictator einer Wiederwahl stellen. Und wir alle kennen das Ergebnis. Viktor Orbán hat nicht nur verloren, er hat krachend verloren. Und wenn man so will, eine zweite Klatsche erhalten. Dieses Mal weitaus weniger freundlich und von der Bevölkerung Ungarns. Noch entscheidender als das prozentuale Wahlergebnis ist die Sitzverteilung im neuen Parlament. Der Wahlsieger heißt Peter Modja und kann zukünftig mit einer Zweidrittelmehrheit durchregieren. Was das für Ungarn, aber auch für die Europäische Union bedeutet, genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir hierfür zwei Studiogäste gewinnen haben können, die sich genau mit diesen Fragen intensiv beschäftigen. Zum einen Dora Dizari. Sie ist Journalistin bei der Deutschen Welle und leitet dort seit 5 Jahren das ungarische Redaktionsteam. Geboren und aufgewachsen in Ungarn hat sie Journalismus, Kultur und Slawistik in Budapest, Berlin und Leipzig studiert. Ihre journalistische Laufbahn begann sie beim ungarischen Staatsfernsehen. Später arbeitete sie als Reporterin und Korrespondentin. Seit über 10 Jahren lebt und arbeitet sie in Berlin und beschäftigt sich intensiv mit Medienentwicklung, Öffentlichkeit, politischer Kommunikation in Ungarn. Herzlich willkommen im Europa-Podcast, liebe Frau Dizari.
Dankeschön.
So, das mit dem Klatschen hatten wir eben richtig geübt. Und zum anderen wollen wir sprechen mit Daniel Hegedüs. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für europäische Politik hier bei uns in Berlin sowie Senior Visiting Fellow beim German Marshall Fonds. Er beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit demokratischem Rückbau und Rechtsstaatlichkeitsfragen innerhalb der Europäischen Union, insbesondere mit der Frage, wie sich autoritäre Entwicklungen auf nationale Politik und europäische Entscheidungsprozesse auswirken. Auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen bei uns im Europa-Podcast, lieber Herr Hegedüs.
Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie beide heute hier mit uns sind. Ebenso geht mein Dank heute an das grandiose Publikum, das seinen Weg live zu uns in Studio Cherie hier in Neukölln gefunden hat. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Na gut. Und weil vieles gerade so im Flow ist, noch ein Hinweis für unsere Podcast-Hörerinnen und unsere Podcast-Hörer. Wir zeichnen heute am Donnerstag, den 16. April 2026, live auf. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast nachher streamt, kann es möglicherweise bereits eine leichte veränderte Faktenlage geben. Das als Hinweis von uns. Liebe Frau Dizari, ich habe es gerade schon erwähnt, Sie blicken als Journalistin auf die politischen Ereignisse. Vielleicht zunächst einmal zum Verständnis. Wir sprechen ja immer davon, dass Ungarn seinen liberalen Kern verloren hat. Viktor Orbán nannte es auch mal eine liberale Demokratie, hat sich dort entwickelt. Wie hat Viktor Orbán die Presse zu seinen Gunsten umgebaut und was haben wir zukünftig vom Wahlsieger Peter Modja zu erwarten?
Sehr komplexe Fragestellung. Es ist ja in den letzten 16 Jahren sehr viel in der ungarischen Medienlandschaft passiert. Einer von den ersten Schritten von Viktor Orbán war das neue Mediengesetz und sie haben das Staatsfernsehen in ein Sprachrohr der Regierung gewandelt und umgestaltet, was ich leider auch live erleben musste. Ich war ja damals, wie Sie bereits erwähnt haben, ich habe mein Volontariat beim ungarischen Fernsehen gemacht und danach habe ich in der Nachrichtenabteilung als Nachrichtenreporterin gearbeitet. Und 2011, als das neue Mediengesetz kam, dann eigentlich unsere Nachrichtenabteilung und unsere Redaktion, Nachrichtenredaktion war die erste Zielscheibe sozusagen so von diesen Umwandlung und dieser Umgestaltung und da wurde eine zentrale Redaktion errichtet, die wirklich, muss ich sagen, so von oben regiert und ja, kontrolliert wurde und das war nur der Anfang. Also danach kam wirklich so, dass sie dann private Medien auch aufgekauft haben von Oligarchen. Dann bis heute so, das ungefähr sieht so aus, dass ungefähr 80% der Medienlandschaft gehört entweder zu regierungsnahen Oligarchen, Unternehmen oder das Staatsmedien, die sind Staatsmedien und der Rest ist wirtschaftlich sehr unterdrückt und ist in einer sehr, sehr erschwerten Situation. Also so, wir sprechen von einer sehr, sehr eingeschränkten Pressefreiheit, was in Ungarn gibt. Also es ist nicht so, dass es keine Pressefreiheit in Ungarn gibt, aber es ist sehr eingeschränkt. Und diese Leistung, also so auch dieser Wahlsieg zeigt auch, dass irgendwie die Menschen und die Pressefreiheit und die freien Stimmen doch ihre Wege gefunden haben, irgendwie trotz dieser Unterdrückung, weil einfach diese unabhängige Medien und die unabhängige Journalismus ausgehalten hat, auch während dieser Zeit und ihre Arbeit geleistet und gemacht hat und dazu beigetragen hat, dass es zu diesem Wahlergebnis kommen konnte. Dass es nicht komplett eingeschaltet in die Regierungspropaganda worden ist, also die ganze Medienlandschaft. Aber trotzdem, wenn man so zum Beispiel auf die Rankingsliste von Reporters ohne Grenze schaut, also so Ungarn steht aktuell auf den 68. Platz, also so nur Griechenland und Zypern sind hinter uns. Und das zeigt auch so irgendwie, so dass es wirklich sehr schwierig ist, als Journalist zu arbeiten. Zu Hause ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Und Fun Fact, gerade gestern war eigentlich Peter Major Gast bei dem ungarischen Staatsfernsehen. Zum ersten Mal nach 18 Monaten.
Das heißt, man das hat ihn heißt, auch während des Wahlkampfes
genau, eingeladen. Während des Wahlkampfs wurde er als eigentlich der Leiter der größten oppositionellen Partei gar nicht eingeladen, was in Deutschland, ich denke, unvorstellbar wäre, dass die Parteien nicht zu Wort kommen können während der Wahlkampagne, aber das ist in Ungarn tatsächlich der Fall war. Und da hat er wieder die Nachricht und diese Botschaft wieder rübergebracht, dass sie als erstes eigentlich Staatsfernsehen und Mediengesetz ändern wollen. Das ist ihr Vorhaben, dass das Staatsfernsehen wirklich wieder ein öffentlich-rechtliches Medium werden kann, mit objektiven und unabhängigen Berichterstattung. Und dieses Interview hat wirklich so eine Reichweite gemacht, so für das Staatsfernsehen, so was so in, keine Ahnung, 16 Jahren vielleicht nicht. Also ich habe heute früh auch die Kurven gesehen, so dass wie hoch die Reichweite war. Vielleicht, ich denke so wirklich in den letzten 16 Jahren haben nie so viele ungarische Staatsfernsehen geguckt, weil es einfach von Bedeutung so viel verlor eigentlich in der ungarischen Gesellschaft. Aber ich wünsche, dass es so wirklich dazu kommt, dass es Ungarn wieder ein öffentlich-rechtliches Medium hat, was wirklich öffentlich-rechtlich arbeitet und unabhängig arbeiten kann.
Vielleicht daran noch anschließend die Frage, inwieweit halten Sie denn das für reversibel? Kann man diese Jahre von Viktor Orban zurückdrehen? Weil ja sehr viel an Einschränkungen, die Sie gerade beschrieben haben.
Es muss möglich sein. Also es wird natürlich Zeit in Anspruch nehmen. Es waren doch 16 Jahre lang so wirklich systematisch ausgebaut, mit Hilfe von regierungsnahen Geschäftsmänner und so. Aber es muss möglich sein. Ich denke, ich gehe davon aus, dass die ungarische Gesellschaft, die Mehrheit der ungarischen Gesellschaft, wie das auch in den Wahlergebnissen zu sehen ist, sehnt sich danach.
Herr Hegedüs, wenn wir auf die Behandlung der Presse jetzt gerade in den letzten Jahren geschaut haben, so stellen wir ja fest, dass Viktor Orban dort ein System etabliert hat, das sich weit von der Liberalität ja entfernt hat. Er selbst nennt es ja auch eben dieses Modell der sogenannten so liberalen Demokratie, also der Shift weg von der liberalen Demokratie. Sie, Herr Hegedüs, sprechen nicht nur von einem Regierungswechsel, sondern auch von einem Regimewechsel. Ich habe mal an der Universität die Definition gelernt, Demokratie ist ein politisches System, in dem Parteien Wahlen verlieren können. Hat uns der letzte Sonntag in Budapest vielleicht aber auch Lügen gestraft, ob der Einschätzung, ob Ungarn eine Demokratie noch ist und was Viktor Orbán dort in den letzten Jahren etabliert hat?
Vielen herzlichen Dank für die Frage. Ich würde aber behaupten, dass das ungarische politische System nicht nur von Liberalismus, sondern auch ganz von Demokratie sich entfernt hat wegen den letzten 16 Jahren. Und wenn wir uns schon mal in der Literatur vertiefen, dann ist die Möglichkeit, dass Regierungsparteien Wahlen verlieren, eine notwendige, aber nicht eine ausreichende Bedingung von einer Demokratie. Nämlich, wenn wir einen Blick auf die meist etablierten Demokratietheorien werfen, dann sind immer fast zwei feste Bestandteile. Eine, freie und faire Wahlen. Und die zweite ist die Möglichkeit, aus alternativen Quellen Informationen zu kriegen seitens oder von der Seite der Bürgerinnen und Bürger. Und was wir in Ungarn als politisches System gehabt haben, auch nach der Einschätzung des Europäischen Parlaments seit 2022, aber ich glaube, es ist vielleicht wichtiger, dass aus dem Sichtpunkt der alle größere Demokratiemessungsprojekte und eigentlich die akademische Konsens, was wir als elektorale oder kompetitives autoritäres System nennen könnten. Und ganz kurz, ich werde es erklären, es bleibt nicht nur bei dem Label, dass politisches Wettbewerb zwar stattfindet und es ist wahr und die Regierungspartei oder die Machtinhaber können den politischen Wettbewerb verlieren, aber das politische Wettbewerb ist nicht ausgewogen. Also Machtinhaber und Opposition haben nicht die gleiche Chance eigentlich, die Wahlen gewinnen zu können. Und wenn wir einen Blick eigentlich auf alle Wahlbeobachtungsmissionen, Berichte seit 2014 werfen, auch diejenige von am Montag, steht da schwarz und weiß, dass die Wahlen in Ungarn unfair sind. Weil das ganze politische System und nicht nur das Wahlsystem, ich würde sagen am wenigsten das Wahlsystem selbst, aber die Kampagnenregelung, die Medienlandschaft und wie es auch schwarz-weiß steht, dass die Grenzen zwischen Staat und die Regierungspartei eigentlich verwischt worden sind und die Regierungspartei ganz eindeutig staatliche Finanzmittel für Kampagnenzwecke missbrauchen kann, das hat die Ausgewogenheit des politischen Wettbewerbs absolut untergraben. Und was wir, ich glaube, nicht unbedingt am ersten Blick verstehen, dass ja, Fidesz hat verloren. Fidesz hat verloren in einem politischen System, wo früher alle Regeln für sie systemische Vorteile angeboten hätten. Und wenn die Wahlteilnahme nicht so enorm hoch gewesen wäre und eigentlich die Urteil der ungarischen Gesellschaft nicht so eindeutig in eine Richtung gezeigt hätte, dann wäre vielleicht nicht möglich, diese Vorteile des Systems mit der Volkswille zu überschreiten.
Ich habe mich in der letzten Zeit, wo ich natürlich auch diesen Wahlkampf sehr intensiv beobachtet habe, gefragt, wir haben ja bereits Länder, die sind schon einen Schritt weiter. Also ich sage mal, Wladimir Putin und seine Partei Freies Russland. Diese Partei wird ja faktisch nie wieder eigentlich eine Wahl verlieren. Warum hat Viktor Orbán ab einem bestimmten Punkt gestoppt, diesen Staatsumbau so fortzuführen, dass er auch eigentlich faktisch keine Wahl mehr verlieren kann?
Ja, Russland ist ein konsolidiertes autoritäres System. Ich würde es nicht mit Ungarn vergleichen. Ich würde es auch nicht einmal, also Ungarn würde ich auch sehr ungern mit anderen Ländern, die ähnliche politische System haben, aber außerhalb der Europäischen Union existieren, wie Serbien oder Georgien oder der Türkei vergleichen. Aber ich glaube, die wären wirklich die beste Vergleiche. Und eine Ursache ist, das ist diese Begrenzungsfunktion der Europäischen Union. Das wissen wir von der akademischen Literatur und das verstehen wir auch, wie unglaublich schwierig es ist, zu demokratisieren in einem autokratischen Umfeld. Mhm. Und je näher Länder eigentlich zu dem früher demokratischen West auch geografisch und gesellschaftlich gestanden haben, desto besser waren ihre Chancen für Demokratisierung. Das erklärt, wieso Ostmitteleuropa sich in den 90er Jahren demokratisiert hat und ehrlich gesagt Zentralasien ein bisschen weniger. Und wir unterschätzen immer, wie schwierig es ist, in einem demokratischen, quasi föderalen System zu autokratisieren. Mhm. Wo Europarecht ein Primat hat, wo, auch wenn es lange nicht der Fall war und nicht stattgefunden hat, aber die Möglichkeiten für Sanktionen seitens der Europäischen Union existieren. Und selbstverständlich hat die EU auch dazu beigetragen, dass dieser quasi autoritäre System so lange existieren konnte, zum Beispiel mit der Finanzbeiträge von der europäischen Haushalt, aber hat die Autokratisierungstendenzen auch abgebremst und gewisserweise auch begrenzt. Mhm. So, das ist eine Erklärung. Und nur sehr kurz, und vielleicht kommen wir zu dem Punkt später zurück, wenn man fragt, ob zum Beispiel die Finanzsanktionen, was die Europäische Union eingeführt hat, also die Einfrierung von europäischen Finanzmitteln, irgendeine Bedeutung hätten, dann meine klare Antwort ist ja, ganz eindeutig. Weil die größte wirklich innenpolitische Ursache für diese Wahlniederlage für Premierminister Orbán ist, dass die ökonomische und Wohlfahrtslegitimation des Regimes nach 2022 weggebrochen war. Und dazu hat enorm beigetragen, dass dieser Finanzbeitrag, was zwischen 1-3% des Bruttoinlandsproduktes von Ungarn ist, also das ist, was die EU eigentlich zu der ungarischen Wirtschaft beiträgt, war nicht mehr zu erreichen. Aber ich glaube, die Münze hat auch eine andere Seite. Ich glaube, es war überhaupt nicht klar bis Sonntagnachmittag oder Sonntagabend, dass wir keine autoritären Maßnahmen seitens der Regierungspartei sehen werden. Und da möchte ich nur daran hinweisen, wie viele Mal haben Regierungsmitglieder eigentlich die Möglichkeit von einem Wahlbetrug seitens der Oppositionspartei thematisiert. Fragen Sie nicht, wie kann man einen Wahlbetrug seitens der Opposition durchführen, wenn die Regierung mehr oder weniger doch die öffentliche Bürokratie und Administration kontrolliert. Aber als eine Narrative war es präsent. Und das war selbstverständlich die Einbettung und die Vorbereitung für die Nichtanerkennung der Wahlergebnisse im Fall von einer Oppositionssieg. Und das Zweite, was ich betonen möchte, und Sie erreichen es auch auf meine Twitter-Profile, dass der politische Direktor von Premierminister Orbán, Balázs Orbán, dieser Familienname, die sind nicht verwandt, öffentlich gepostet hat, dass die Möglichkeit für die Anwendung von Waffengewalt seitens TISA möglich ist und dass angeblich ukrainische Scharfschützer auf die Straßen von Budapest sind, Sonntagnachmittag. Also ich glaube, es war wirklich nur sehr knapp, dass letztendlich mit einem Blick auf die enorme Wahlbeteiligung und mit einem Blick auf die enorme gesellschaftliche Unterstützung von TISA die Entscheidungsträger zu der Konklusion gekommen sind, dass wenn sie auch autoritäre Maßnahmen anwenden, dass es kann eigentlich die politische Zukunft und Überleben von der Fidesz als Partei auf der ungarischen Parteilandschaft gefährden. Und ich glaube, sie haben die strategische Entscheidung getroffen, auf Neudeutsch, live to fight another day. Also eher diese Wahl zu verlieren und in dem politischen Spiel zu bleiben und keine Möglichkeit, durch Wahlen in der Zukunft wieder in die Macht zu kommen, als die politische Lage so zu radikalisieren, wo die Konsequenzen schon nicht einzuschätzen sind.
Und dazu kommt noch auch so diese Szene aus Serbien, was wir dann so dann während Ostern erfahren haben. Also da waren wirklich auch, ich denke, kurz davor, dass dieser Ausnahmezustand oder dieser Notstand ausgerufen wird. Also es gab ja so eine Geschichte, eine Narrative kam, eine Meldung kam aus Serbien, dass neben einem Gaspipeline ein Rucksack mit Sprengstoff gefunden wurde. Mhm. Und da so dann mit großen Social-Media-Präsenz ist, wirklich wie in einem Actionfilm. Viktor Orbán und seine Begleiter sind schnell nach Serbien gefahren und dann kontrolliert die Lage. Und da kamen auch Meldungen, selbst aus Kreml, also so aus Russland, dass sie Kiew dahinter ahnen, vermuten. Also so, sie haben diese Narrative sogar aus dem Kreml unterstützt. Und da hatten wir auch irgendwie so dieses Gefühl, okay, jetzt kann zu einem Notstand kommen und vielleicht finden die Wahlen nicht statt. Und es kam am Ende nicht dazu, aber ständig war wirklich diese Gefahr da, so in den letzten Wochen, letzten Tagen, dass es die Wahlen vielleicht doch nicht stattfinden.
Ja. Wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf. Ich glaube, wir können wirklich die Lehre und die Konklusion ziehen, dass Maßnahmen von hybrider Kriegsführung einfach Teil von der ungarischen Wahlkampagne waren. Und das ist
auch nachgewiesen. Ja. Also Matrioschka, also so die russische Desinformation ist nachgewiesen, dass sie alle da waren und versucht haben, die Wahlen zu beeinflussen. Ja.
Und das ist ein Teil. Und die andere Fall war am 5. März, wenn ungarische Spezialstreitkräfte eigentlich eine absolut legale Gold- und Geldtransfer der ukrainischen Oschadbank eigentlich gestoppt haben und die Personale als Geisel genommen haben, damit sie die Narrative vorbereiten können, dass Ukraine möglicherweise die ungarische Opposition auch finanziell unterstützt. Also wir haben eine Menge Maßnahmen gesehen, die früher in der Europäischen Union wirklich unvorstellbar gewesen wären. Und ich glaube ganz eindeutig die Handzeichen von russischen Sicherheitsdiensten und russischen Nachrichtendiensten haben.
Und selbst auch Washington Post hat darüber geschrieben, dass russische Geheimdienste so die Regierung dazu beraten haben, irgendwelche Attentäter vorzutäuschen. Mhm. Also so ähnlich was, also so ein ähnlichen Attentat, was zum Beispiel Trump passierte, so kurz vor den Wahlen, damit der Wahlsieg von Orbán gesichert werden kann.
Ja, kaum vorstellbar. Ich habe das auch gehört und wirklich krass, wie ein Land doch unter einer Desinformationskampagne da wirklich in die Enge genommen werden kann.
Also der Konklusion, dass der Regierungspartei die Wahlen verloren hat, ist nicht, dass Ungarn eine Demokratie war.
Genau. Und das ist auch wichtig zu sagen, dass Fidesz hat eigentlich nicht so viele Wähler aus der Wählerschaft verloren. Also so eigentlich haben sie über 2,2 Millionen, wenn ich mich nicht irre, Wählerinnen. Also das ist nicht viel weniger, als womit sie bereits 2/3 Mehrheit gehabt haben. Mhm. Es ist eigentlich was passierte, dass auf der anderen Seite,
die schweigende Mehrheit,
also so diese Mehrheit, die bisher nicht ihre Stimmen abgegeben haben oder nicht so united waren, jetzt auf einmal doch einfach Orbán abwählen wollten. Ja. Und das ist, was passierte. Nicht, dass das Orbán eigentlich ihre Wählerschaft so jetzt viel weniger hätte. Und das wird eigentlich, ich denke, für dies auch schwierig sein in der Regierungsrolle. Also es gibt da trotzdem 2,2 Millionen Wählerinnen, die für Fidesz sind. Also es ist eine sehr, sehr starke Opposition, womit sie dann arbeiten müssen.
Ja, Frau Disariso, ein System wie jenes von Viktor Orbán, das hat er viel Support in der Bevölkerung, auf vielen Schultern, auch in all den Jahren, haben wir jetzt gerade besprochen. Es gibt unter anderem eine Säule, sind rechte Vorfeldorganisationen. Und ich denke da beispielsweise an das Matthias Corvinius-Kollegium in Budapest. Das ist ein Think Tank, der gegründet wurde, auch von einem Freund Viktor Orbáns. Wie sehr, und Sie sprachen das nämlich genau gerade an, wie sehr können diese rechten Kaderschmieden Peter Modja in die Quere kommen? Was passiert jetzt mit solchen Strukturen?
Also solche Strukturen waren natürlich sehr wichtig in der Machtausübung von Viktor Orbán und von Fidesz-Partei. Und Matthias Corvinus-Kollegium spielte dabei nur ein Teil. Also so, das war so ein sehr wichtiger Wissenschaft, also es ist immer noch eigentlich so eine wissenschaftliche Organisation, die Stipendien verteilt, die auch weiterführende Seminare hält und Recherchen fördert, also wirklich akademische Recherchen. Und deswegen, also ich denke, dass eigentlich die Einschätzung von MCC sehr zwiespältig, auch unter Akademikern, weil es gibt trotzdem solche geförderte Recherchen oder Bücher oder Projekte, die wissenschaftlich trotzdem anerkannt sind. Aber natürlich, es gibt dieser, wie soll ich sagen, bitteren Beigeschmack, so wenn man über MCC, aus MCC zum Beispiel Experten einlädt oder wenn man an MCC-Veranstaltungen teilnimmt. Weil sie haben tatsächlich während den Jahren so das zu einem riesen Apparat ausgebaut. Also so, es fing Mitte 90er an, also so, sie existieren seit 96, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und dann haben sie Schritt für Schritt immer mehr Geld rein investiert, sogar eigentlich durch MOL-Aktien. MOL ist die ungarische Ölgesellschaft. Mhm. Also der ungarische Staat hat einfach ihre MOL-Aktien an MCC übertragen, damit die Dividenden dann immer so an MCC ausgezahlt werden und nicht an den ungarischen Staat. Und es geht da neulich zum Beispiel, also gerade heute ist es höchst aktuell, weil Peter Major das gepostet hat, dass er mit dem Geschäftsführer von MOL, also so von diesen Ölgesellschaft, Ölaktiengesellschaft, trifft und ihn versucht darüber zu überzeugen, diese Dividenden, so die die eigentlich, es geht um 25 Milliarden vorhin, wenn ich mich nicht irre, was an MCC gehen sollte, das nicht zu bezahlen, damit diese Struktur nicht weiter gefördert wird. Es ist eigentlich höchst umstritten, ob jemand, der eigentlich noch nicht im Amt ist, solche Schritte schon einleitet. Aber das zeigt auch, und ich habe dann auch die Kommentare dann unter diesem Post auch gelesen, dass es gab eine riesen Zustimmung unter den Kommentaren, so dass, ja, MCC soll gestoppt werden, wir brauchen dieses Geld lieber für Gesundheit und lieber für Bildung und für Straßenbau und sowas. Und das ist auch die Narrative von Peter Major, dass wir sollen diese Strukturen, sie sollen diese Strukturen umbauen, damit die Gelder besser eingesetzt werden können und an solchen Stellen, wo das die ungarische Gesellschaft wirklich braucht. Zum Beispiel Gesundheitswesen, Bildung, Straßenbau. Und deswegen will er auch mit der Korruption einfach abbrechen.
Hm. Es ist ja immer so, nach jedem Regimewechsel gibt es ja auch immer Leute, die ihr Fähnchen so nach dem Wind richten. Gibt es jetzt auch schon, vielleicht haben Sie das wahrgenommen, sind da viel näher dran, auch schon so Leute, die sagen, ah ja, jetzt war ich 16 Jahre lang für Viktor Orban und jetzt switche ich schon mal wieder zurück in das andere Lager, weil meistens sind Leute ja auch da sehr flexibel. Und
ja, Sie haben gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, weil so jetzt gerade so in den Tagen sehen wir so viele solche Interviews, die sagen so, naja, also so, die versuchen so jetzt zu erklären, so warum sie so jetzt 16 Jahre lang für Viktor Orban gearbeitet und teilweise auch gelügt haben, also wirklich offen lügen und dann auch so Schmierkampagnen gegen Personen gemacht. Und ich finde es auch sehr interessant, wie umstritten diese Interviews sind. Also selbst auch die Medienorganisationen sind teilweise dafür angegriffen, warum sie Bühne jetzt für diese Personen geben. Mhm. Warum sollen sie sich so jetzt so in Selbsterklärungsmodus, also so einfach diese Bühne anbieten? Und andere sagen so, ja, das ist jetzt soll, die sollen so jetzt wirklich irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden. Und ja, das passiert teilweise schon, aber teilweise ist es wirklich wirklich einfach nur, es ist echt interessant, weil es wirklich so jetzt passiert und echt viele kommen damit und selbst auch solche Social Media Influencer, die bisher noch nie politisiert haben, noch nie etwas Politisches gesagt haben und jetzt auf einmal posten sie aufatmen oder sowas und das ist, das zeigt auch, okay, wo wart ihr in den letzten 16 Jahren? Warum habt ihr nicht etwas so dazu beigetragen, dass dieses System nicht in eine Autokratie gewandelt wird? Also das ist schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung, was gerade in Ungarn abläuft.
Ich habe noch eine Nachfrage, um die ganzen Gesetze von Viktor Orban wieder zurückzunehmen. Braucht er auch häufig eine Zweidrittelmehrheit jetzt in dem neuen Parlament, der Peter Modja? Und die hat er ja auch knapp. Ich glaube, 2 oder 3 Mandate liegt er ja drüber, ne? Ja. So dieser Zweidrittelmehrheit. Kann man sagen, dass diese Zweidrittelmehrheit wirklich für 4 Jahre steht oder wird es in dieser neuen Fraktion auch Einzelne geben, die irgendwann vielleicht auch mal, weil auch Peter Modja ist ja Fleisch vom Fleische vom Fidesz eigentlich Partei, er war ja früher auch in Fidesz und hat sich dann ja auch abgelöst davon. Ist das wirklich eine stabile Zweidrittelmehrheit?
Ich glaube schon, weil also so die Abgeordneten, die da sind, die sind wirklich nur Kilometerpolitiker. Also so, die sind nicht, die sind eigentlich fast alle, also nicht alle, sind nur Kilometerpolitiker, aber so dann sehr viele wirklich jetzt zum ersten Mal politische in einer politischen Rolle. Mhm. Also so, ich sehe da keine große Gefahr dafür, dass da jemand so jetzt auf einmal sich für vieles erklärt. Mhm. Sogar eigentlich auch die kleinste Partei, die reingekommen ist, Mihozang, hat eigentlich gesagt, dass sie auch bereit sind, in einigen Fragen Tisa zu unterstützen. Mhm. Also da sehe ich eigentlich eher Stabilität als Gefahr.
Sehr gut. Nun wollen wir noch den politischen Blick einmal von Ungarn nach Brüssel wenden. Zweifelsohne überwiegt in Europa und in der Europäischen Union die Freude über den Wahlsieg von Peter Modja. Gleichwohl lasten mit diesem eindeutigen Wahlsieg nicht nur große Wünsche, sondern auch hohe Erwartungen auf den Schultern des Wahlsiegers. Kann er überhaupt diesen Erwartungen gerecht werden, Herr Gödös? Schafft man das?
Antworte ich auch darauf gerne, vielleicht nur einen Satz noch zu der Matthias Corvinus-Kollegium. Das ist nicht so eine obskure ungarische Bildungsinstitution. Das ist die reichste und am besten finanzierte Think Tank in der ganzen Europäischen Union, wenn nicht in der ganzen westlichen Welt. Wir haben über die Dividenden gesprochen. Das ist 10% von den größten ungarischen Unternehmen. Und dann 10% noch in dem größten Pharmaunternehmen. Das ist wirklich in der Größenordnung von Euro 10 Millionen, wenn nicht Euro 100 Millionen. Und dieser Think Tank hat in den letzten Jahren eine enorme Rolle in der Koordinierung und Organisierung der Zusammenarbeit von rechtsradikalen Kräften auf europäischer Bühne gespielt. Die gute Nachricht ist, dass sie werden nicht mehr dieselbe politische Gravitas haben wie bisher, aber fast immer noch dieselbe Finanzmittel wie bisher. Nur, dass wir einordnen können, auch in diesem Bereich, was das bedeutet und was für enorme Summen eigentlich das aus dem ungarischen Staatshaushalt wirklich in das Thema geflossen sind. Und da komme ich zurück zu Ihrer Frage, dass diese illiberale, semi-autoritäre Regierung oder Regime europäische und internationale Politik beeinflussen kann. Und die Frage, ob die neue ungarische Regierung die europäischen Erwartungen gerecht werden kann. Naja, das hängt von der Erwartungsmanagement an. Und was die Erwartungen kurzfristig, mittelfristig und längerfristig sind. Ich glaube, kurzfristig können wir diesen Box dicken. Ich hatte die Möglichkeit, in den letzten Monaten zum Beispiel mehrmals in der Ukraine zu sein und mit ukrainischen Entscheidungsträgern und Stakeholders zu sprechen. Was würden Sie erwarten eigentlich von Ungarn? Und die Antwort war immer, einfach nur die Blockaden zu stoppen und damit aufhören. Und das ist schon politisch praktisch erledigt. Schon einen Tag nach dem Wahlsieg in seiner großen dreistündigen Interview hat Peter Major ganz eindeutig erklärt, für die Ukraine und für die Europäische Union aus dem Sichtpunkt europäischen Außen- und Sicherheitspolitik wichtigsten Fragen einfach konstruktiv zu spielen. Eine war die ungarische Blockade zu den 90 Milliarden Euro Finanzhilfe zu beenden. Sein Punkt war, dass Ungarn nimmt nicht in der gemeinsamen Kreditaufnahme teil, ebenso wie Tschechien und die Slowakei nimmt auch nicht teil. Es ist eine entschiedene Frage. Er hat nichts damit mehr zu tun. Die Europäische Kommission soll die Entscheidung implementieren. Und die zweite sehr wichtige Erklärung war, vielleicht wissen Sie, dass Ungarn hat auch die Aufnahme von den Beitrittsverhandlungen zwischen der Europäischen Union und Ukraine blockiert. Und die Stellungnahme der neuen ungarischen Premierminister war, dass sie befürworten zwar eine verschnellerte Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union nicht, und damit ist die ungarische Regierung nicht allein in der Europäischen Union, aber sie werden überhaupt keinen Widerstand zu der Aufnahme der Beitrittsverhandlungen leisten. Und ich glaube, in den zwei wichtigsten Fragen, die aus einem europäischen Sichtpunkt strategisch waren, spielt die neue ungarische Regierung schon in dem europäischen Mainstream. Und dann selbstverständlich die Frage ist, was die mittel- und längerfristige Erwartungen sind. Wir wissen von dem Wahlprogramm von Tisa und auch eigentlich von fast allen Stellungnahmen von Peter Major, dass ihr strategisches Ziel ist, Ungarn wirklich als eine glaubwürdige und konstruktive europäische Partner auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, in dieser Richtung sehen wir schon die ersten Schritte. Und dann selbstverständlich, das ist eine Dimension, wo Ungarn sehr große Schwierigkeiten für die Europäische Union in den letzten Jahren vorbereitet hat. Die andere Dimension ist die Herausforderung, was ein semi-autoritäres System für die demokratische Integrität der Union bedeuten hat. Und ich glaube, das ist eher ein längerfristiges Projekt. Auch wenn die neue Regierungsmehrheit über eine verfassungsgebende Zweidrittel verfügen wird, das ganze System zurückzugestalten oder neu zu gestalten, das wird mindestens 2-3 Jahre lang dauern. Und wir werden einen sehr ähnlichen Prozess sehen, wie während der ersten Legislaturperiode von Viktor Orban nach 2010, die Anwendung von verfassungsrechtlicher Ingenieurkunst. nur hoffentlich wird es wirklich auf die Wiederherstellung der institutionellen Unabhängigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Verfassungsmäßigkeit erzielen. Aber bezüglich Erwartungsmanagement, ich glaube, die werden auch ganz oft widersprüchlich und heikel sein. Und diesbezüglich, ich kann es nicht behaupten, dass immer nur Befürwortung aus Brüssel und von der Europäischen Kommission nach Budapest kommen wird.
Das wäre noch meine Zusatzfrage an Sie gewesen. Wie wird sich jetzt Brüssel verhalten? Also es läuft ja auch aktuell ein Verfahren zum Stimmentzug im Europäischen Rat und es gibt ja auch gewisse finanzielle Mittel, die aktuell noch zurückgehalten werden. Wird zunächst einmal der Wahlsieger Peter Modjor liefern müssen und dann werden diese ganzen EU-Sanktionen, habe ich das mal genannt, wieder aufgehoben oder wird man ihm zunächst einmal mit einem Vertrauensvorschuss entgegenkommen?
Also ich glaube, der Vertrauensvorschuss ist dort. Aber die Frage ist nicht, ob man das ganze Kuchen gleich überreicht oder das ganze Kuchen zurückhält, sondern ich glaube, wir werden so eine graduelle Befreiung der eingefrorenen Finanzmittel sehen. Und das ist auch richtig, weil wir sprechen immer über eine große Summe. Und ich werde nicht in die Details gehen, weil dazu würden wir viel, viel mehr Zeit benötigen. Aber es geht um mehrere Finanztöpfe, um mehrere Rechtsgrundlagen und von der Seite der ungarischen Staates um mehrere Verletzungen des europäischen Rechtsordnungs, die gewisse Summen von europäischen Fördergeldern blockieren. Ich glaube, was wichtig ist aber zu betonen, dass der ungarische Fall nicht der polnische Fall ist. Wir wissen, dass ganz genau deshalb gewisser Vertrauensmangel herrscht, weil die europäische Institution und vor allem die Kommission mit Polen die Erfahrung gemacht hat, dass sie haben im Voraus eigentlich alle eingefrorenen Mittel befreit. Artikel 7 Verfahren, das ist dieser Verfahren, wodurch man das Stimmrecht einer Regierung entziehen kann, wenn es irgendwann zu Ende kommt. Das haben sie gestoppt und dann wegen die politischer Lage, vor allem das Vetorecht der polnischen Präsidenten, konnte die polnische Regierung keine Reformen liefern. In Ungarn, wegen der existierenden verfassungsgebenden Zweidrittelmehrheit, ist die, sagen wir so, rechtstechnische und politische Situation absolut und ganz unterschiedlich. Und mindestens eine große Summe der Gelder sind nicht wegen der Mangel der Unabhängigkeit der Justiz gestoppt. Nämlich in 2023 hat die ungarische damalige Regierungspartei Fidesz-Schola eine Justizreform durchgeführt, was teilweise von der Kommission auch angenommen und akzeptiert worden war. Die größte Herausforderung ist wirklich die Bedrohung der Finanzinteressen der Europäischen Union durch strategische Korruption im Lande. Und wenn die neue Regierung bereit ist, und ich glaube, es ist einer der wichtigsten Schritte und what to watch ist für internationalen Partner, wenn Ungarn die europäische Staatsanwaltschaft beitritt, dann werden dadurch eine Vielzahl von Korruptions sogenannte Meilensteine, also Konditionen erfüllt oder sogar übererfüllt und eine Teile der Finanzmittel können befreit werden. Es sind weitere Herausforderungen, zum Beispiel mit dem Wiederaufbaufonds, der im August abläuft. Und das würde eigentlich der absolute Verlust von 10 Milliarden Euro für Ungarn bedeuten. Dort laufen jetzt die Verhandlungen. Meine Erwartung ist, und das ist auch die Konklusion, dass ich glaube, sehr pragmatisch und sehr konstruktiv werden beide Parteien, also die Europäische Kommission und die ungarische Regierung, miteinander verhandeln, damit gewisse Gelder befreit werden können. Nämlich es ist eine Legitimationsfrage für die neue Regierung. Und wenn sie nicht liefern können, das kann, ich glaube, innerhalb von einem Kalenderjahr ernste wirtschaftliche, aber auch innenpolitische Schwierigkeiten für sie bedeuten. Und da gibt es auch noch das Artikel 7-Verfahren, was in dem Fall von Ungarn seit 2018 läuft. Ich glaube, das kann man ohne größere politische Konsequenzen als gewisse Druckmittel behalten. solange wirklich nicht die liberale Verfassungsmäßigkeit in Ungarn wiederhergestellt ist. Also es bedeutet nicht, dass entweder hat die EU Druckmittel oder nicht, sondern man hat eine Menge Druckmittel, womit man effektiv und flexibel operieren kann.
Hm. Genau, und als ergänzend so dazu aus der Sicht der politischen Kommunikation, also das ist wirklich so, was, wie das Daniel schon erwähnt hat, es ist für die Legitimierung der neuen Regierung ist wirklich grundlegend, diese Gelder zurück nach Ungarn zu holen, weil es eine von den Wahlkampagnen, also so eine von den Kernbotschaften von Peter Modiol war während der Wahlkampagne, dass er diese Gelder zurück nach Ungarn bringt und dass er einfach diese EU-Beziehungen auf neuen, also so grundlegend verändert und auf neuen, neuen Grundlagen aufbaut. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, also so wirklich Höchstpriorität so dann für die neue Regierung, das als erstes zu erledigen.
Mhm. Wir haben jetzt eine gute Dreiviertelstunde miteinander gesprochen und wir haben hier auch im Studio die Möglichkeit, Sie auch mit dem Mikrofon dazu zu schalten. Gibt es hier im Publikum, das wäre meine Frage an Sie, Menschen, die auch gerne eine Frage stellen möchten an unsere beiden Diskussionsteilnehmer, wenn Sie sich vielleicht kurz mit dem Vornamen vielleicht vorstellen würden, wir können auch Ihren vollen Namen sagen, und dann eine Frage an unsere beiden Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer richten. Ah, verkabelt sogar.
Ja. Matthias Brückmann, ich habe die Wahl in Ungarn verbracht als Journalist und hätte zwei Nachfragen zu dem, was gesagt worden ist. Das eine ist, Sie haben ja zu Recht beschrieben, wie dramatisch die Situation im Vorfeld auch war und auch am Wahltag. Die Spannung fiel ja erst ab 21 Uhr ab, als Orban seine Niederlage eingestanden hat. Meine Frage ist, warum hat er sich nicht getraut, die Wahlen entweder abzubrechen oder doch durchzuziehen und ein Attentat vorzutäuschen, also irgendwie doch nochmal in seinem Sinne zu agieren und eben die Niederlage anzuerkennen und einzugestehen? Und an Sie die Frage, weil Sie gesagt haben, die staatlichen Medien müssen jetzt umgekrempelt werden. Inwieweit sind Journalisten denn dazu in der Lage, diejenigen, die 16 Jahre lang gelogen und gebogen haben, für die ist es natürlich jetzt schwierig, Glaubwürdigkeit zu gewinnen, dass sie jetzt plötzlich die Seiten wechseln und irgendwie tatsächlich von gelenkten Journalismus zu freiem Journalismus umschwenken.
Genau. Möchtest du? Okay. Also vielleicht zuerst darf ich die zweite Frage beantworten, weil es einfach mein Thema ist. Genau. Man weiß es noch nicht genau, so was da genau passieren wird. Das ist natürlich, wir schauten damals schon ganz ernst auch auf Polen, als Tusk so an die Regierung kam. Und da war das ja so ein richtiger Kampf um die Staatsfernsehen und Staatsradio. Also da war so auch eine Zeit, da sogar zwei Intendanten waren und dann einer wollte das Gebäude nicht verlassen. Also so wirklich so ganz krasse Situation. Es kann natürlich auch dazu kommen. Also zuerst muss aber Mediengesetz geändert werden, damit sie das machen können. Und dafür muss natürlich die Regierung gebildet werden. Also so, das wird höchstwahrscheinlich erst im Juni oder Ende Mai, Juni passieren, und dass sie etwas überhaupt so mit dem Staatsfernsehen anfangen können. Auch jetzt waren so dann Aufnahmen kamen aus den Studios raus, wie zum Beispiel Peter Modiol rauskam aus dem Studio und der Mitarbeiter des Staatsfernsehens dann ihn applaudiert haben, also geklatscht haben. Und dann hat er gesagt, so, dass sie sollen nicht mehr lange so aushalten, es wird bald eine Veränderung geben und es wird alles gut. Und danach kam die Nachricht, dass sogar Disziplinarverfahren gegen diese Mitarbeiter angeblich eingeführt worden sind, die für Peter Modiol applaudiert haben und geklatscht haben und gejubelt haben. Und dann kamen auch die Nachrichten, dass sogar Mitarbeiterinnen drin jetzt eine Art Aufstand gerade machen, so gegen die Leitung. Man weiß natürlich nicht, warum haben sie das nicht 16 Jahre lang gemacht. Da ist die Frage eigentlich gerecht gestellt. Frage ich auch mich, die ich auch aus eigener Wille gekündigt habe, weil ich einfach diese Propagandamaschine einfach nicht mehr mitmachen wollte und bedienen wollte. Und ich habe auch sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die auch sogar Karriere gewechselt haben. Deswegen also Journalisten, die wirklich sehr begabt sind und trotzdem ihren Beruf nicht ausüben konnten in den letzten 16 Jahren und teilweise auch das Land verlassen haben. Also es hat schon sehr, sehr viele Narben hinterlassen. Lassen, so in dieser Berufsgruppe. Und man hofft, dass so dann diese Umstrukturierung auf demokratischen Grundlagen passiert. Und das ist jetzt wieder wirklich so einfach in Abstimmung und in Absprache den Journalisten und wirklich so von den Fachleuten passieren wird, was auch wir in den letzten 16 Jahren während Viktor Orbán, egal in welchen Fragen, also so nicht nur im Journalismus, sondern egal in welchen Fragen, einfach nicht gesehen haben. Also dieser Dialog mit den Fachgruppen und wirklich mit den Betroffenen. Und ich hoffe sehr, dass es jetzt so passiert und dass es jetzt auch da eine demokratische Lösung dafür gefunden wird, wie Staatsfernsehen wieder öffentlich-rechtlich werden kann. Genau.
Ja, und bezüglich der autoritären Maßnahme, gewisse Unregelmäßigkeiten bezüglich der Wahlen haben stattgefunden, die finden immer statt, vor allem Stimmkauf. Aber es waren auch einige Nachrichten über organisierte Transportierung und Bussen von Wählerinnen und Wählern. Aber in ihrem Ausmaß bleiben sie sehr limitiert, besonders mit einem Vergleich mit der enormen Mobilisierung wirklich in dem Lande. Und ich glaube, eine wichtige Lehre dabei ist, dass wenn keine Checks and Balances, also keine unabhängige Institution existieren, die zum Beispiel die Integrität einer Wahl wirklich schützen können, dann braucht die Opposition diese Institution selbst auf die Beine zu stellen. Wir wissen, dass fast 40.000 Freiwillige dieser unterstützt haben, davon 20.000 offizielle Parteidelegierte, also jeder einzige Wahlort oder so Wahl, wie sagt man das? Wahllokal, danke schön. Wahllokal waren zwei Parteidelegierten. Das war unglaublich wichtig. Aber daneben waren auch mobile Einheiten, die ständig eigentlich in den unterschiedlichen Ortschaften gecheckt haben, ob alles in Ordnung läuft, ob sie was zu berichten haben und so weiter. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Lehre für unterschiedliche Länder, vielleicht auch die Vereinigten Staaten, mit einem Blick auf die Midterms. Wenn wir einen Schritt weitergehen und die Frage ist, wieso wir nicht ganz eindeutig eine Verweigerung gesehen haben, die Wahlergebnisse anzusehen oder anzuerkennen, dann die Antwort ist, dass für so eine, sagen wir so, Eskalation braucht man die eindeutige Unterstützung des Militärs, der Polizei und die Loyalität von der Sicherheitsstreitkräfte. Und das war überhaupt nicht gegeben. Wir wissen, dass Gewalt überhaupt nicht zu der ungarischen politischen Kultur gehört. Weder von Opposition- und Demonstrationsseite noch von Seite der Polizei. Ich habe nicht unbedingt viele, sagen wir so, positive Vorstellungen, wie Sachen ablaufen könnten, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass die ungarische Polizei zum Beispiel an eine politische Anordnung Gewalt gegenüber Demonstranten anwendet. Zweitens, wir haben gesehen, dass einige ziemlich prominente Mitglieder der Polizei und auch die Armee in den Wochen vor den Wahlen praktisch ein Outing gemacht haben und sehr kritisch gegenüber gegenüber den Regierung geäußert haben. Und auch, dass sie ganz klar angedeutet haben, dass die Loyalität gegenüber der Regierung in den Reihen der Sicherheitsstreitkräfte unglaublich niedrig ist. Und ich glaube diesbezüglich die ein bisschen vielleicht interessantere Frage, dass wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Weil mit einem Blick auf die, auf Neudeutsch State Capture, also was für politische Kontrolle Fidesz über die einzige Institution gehabt hat, die Ausmaß der finanziellen Ressourcen, was sie in Privatstiftungen gesteckt haben, sie konnten es ohne weiteres leisten, 4 Jahre in die Opposition zu gehen und mit einer großen Wahrscheinlichkeit hätten sie auch die Chance, zurückzukommen. Die einzige Ursache, die es wirklich motiviert hat, zum Beispiel, dass autoritäre Maßnahmen auch in Betracht gezogen worden sind, dass weil so viele Regimemitglieder in strategischer Korruption verwickelt worden waren und so viele mögliche strafrechtliche Folgen eigentlich zu ertragen hätten, dass sie haben mindestens überlegt, wie sie sowas vermeiden könnten. Aber mit einem Blick auf die Mobilisierung war das nicht unbedingt im Bereich der Möglichen.
Jawohl. Ich lasse meinen Blick mal noch einmal schweifen. Hatte ich eben zwei Arme gesehen. Ich glaube, es gibt noch eine Frage. Ja, bitte. Da vorne haben wir noch einmal das Mikro dafür. Das ist immer gut für unsere Aufzeichnung. Aber.
Lilia Sikaman ist mein Name. Ich bin geborene Ukrainerin und bin nach Deutschland wegen des Krieges gekommen. Meine Frage wäre dann, inwieweit die Ukraine-Politik der Regierung von Viktor Orbán könnte die zukünftige Beziehungen zwischen Ukraine und Ungarn prägen, jetzt schon unter der gewählten Opposition? Und wie steht die Gesellschaft dazu, zu einer konstruktiven Partnerschaft? Und vielleicht gibt es irgendwelche Umfragen oder so, dass Daten, die das bestätigen, wie inwieweit das Thema unter der Gesellschaft verbreitet ist. Danke.
Ich kann vielleicht probieren, zuerst zu antworten. Ich glaube, das hängt wieder von der Erwartungsmanagement ab. Ich glaube, die neue Regierung und ein großer Teil der ungarischen Gesellschaft wird absolut offen sein und interessiert in die Wiederherstellung von konstruktiver bilateralen Beziehungen. Aber ich sehe es nicht, dass auch die neue ungarische Regierung Militärhilfe oder direkte Finanzhilfe für die Ukraine leisten würde. Das werden sie nicht, aber sie werden keine strategischen Entscheidungen auf europäischer Ebene blockieren. Und ich kann es auch nicht ausschließen, dass zum Beispiel später ein ungarischer Beitrag zu der Rekonstruktion der Ukraine ergeben wird, wenn die Ukraine das zulässt. Wir wissen das, und es ist einfach auf den Blick der Status quo sehr interessant zu erwähnen, dass vor 2017 hatte Ungarn eigentlich vielleicht historisch gesehen die wenigsten Konflikte von ihren Nachbarländern mit der Ukraine. Also das war eine der besten bilateralen Beziehungen. Bis 2017, bis die Orbán-Regierung angefangen hat, die Minderheitenfrage in der Ukraine zu thematisieren, weitestgehend konfliktlos. Und die aktuellen Attitüden in der ungarischen Gesellschaft sind Produkte von sehr zentralisierten und aggressiven Propagandakommunikation. Vor 2010 hatte Fidesz einfach der meist antirussische Wählerschaft in Ungarn. Und die Propaganda konnte das in eine prorussische Wählerschaft umwandeln. Und die Ukraine hat die ungarische Gesellschaft überhaupt nicht geteilt. Und wegen dieser Propaganda haben wir jetzt ziemlich hohe anti-ukrainische Attitüden in der ungarischen Gesellschaft. Und ich glaube, das war wirklich eine historische Sünde, was in den letzten 9 Jahren seitens der Orbán-Regierung begangen worden sind. Und ich glaube, dass eine große Frage ist, wie weit mit all diesem Blick, wenn ukrainische Bürgerinnen und Bürger es gesehen haben, dass einer von ihren Nachbarn, eigentlich der Aggressor Russland, aktiv und strategisch mit allen politischen Mitteln in den europäischen Entscheidungstreffen unterstützt. So, wie weit werden sie bereit sein zu verzeihen? Weil wir wissen, dass nicht nur in der ungarischen Gesellschaft sind anti-ukrainische Attitüde jetzt hoch, sondern anti-ungarische Attitüde, absolut gerecht, sie nehmen zu, auch in der Reihen der ukrainischen Bevölkerung. Also ich glaube, es wird unglaublich viel zu tun sein in diesem Bereich hier, aber das ist nicht nur ein Aufgabebereich der Regierungen, das ist auch ein Aufgabebereich für die ungarische und ukrainische Zivilgesellschaft, zu der Versöhnung oder künftige Versöhnung beitragen zu können.
Genau, und dazu als ergänzend, also ich arbeite ja für die Deutsche Welle, die auch eine ukrainische Redaktion hat, und wir hatten sehr viel Zusammenarbeit während dieser Wahlkampagne, ausgerechnet deswegen, weil in der Wahlkampagne von Viktor Orbán Ukraine ja so eine zentrale Rolle gespielt hat. Und das fand ich irgendwie, ja, in Anführungszeichen lustig, so als zuerst meine ukrainische Kollegin nach Ungarn gekommen ist und sah alle die Wahlplakaten mit Zelensky, weil also der war einfach überall zu sehen auf den Straßen von Budapest und Ungarn überall einfach Zelensky drauf, entweder da so die Handfläche zu zeigen und dann Ursula von der Leyen und Manfred Weber zeigen auf die leere Handfläche, das bitte bezahlen zum Beispiel, oder ein lächelndes Gesicht mit dem Schrift, so nicht Zelensky soll am Ende lachen, und also es gab verschiedene Variationen, aber immer mit Zelensky. Und dann wirklich so, wenn man auf der Straße ist, dann fragt man sich, okay, Zelensky ist hier auch ein Kandidat oder was? und das war wirklich
kann
so.
Kann man ihn wählen?
Ja, genau, kann man hier auch Zelensky wählen. Das hat sich auch, also so, das war für mich echt überraschend, so als wir zum Beispiel in Transkarpatien in der ungarischen Minderheit gedreht haben. Also da ist die Unterstützung von Viktor Orbán echt hoch in den Transkarpatien. Auch trotz dieser ganzen Narrative, die Fidesz während dieser Wahlkampagne und während den Jahren aufgebaut hat. Also auch schon vor 4 Jahren, als der Krieg ausbrach. Also so, da war das eigentlich Game Changer für Viktor Orbán. Also viele gehen davon aus, viele sagen das, dass eigentlich wegen des Ausbruchs des Krieges hat er eigentlich die letzten Wahlen mit so einer großen Mehrheit gewonnen. Und seitdem nutzt er einfach so dieses Krieg in seiner Kommunikation und thematisiert einfach dadurch auch die Gesellschaft. Und dadurch ist diese anti-ukrainische Einstellung auch nicht nur unter den Fidesz-Wählern, sondern wirklich auch unter den TISA-Wählern auch da und präsent. Und zurück zu Transkarpatien, als wir da gedreht haben, weil wir wissen wollten, wie steht eigentlich die ungarische Minderheit so ein bisschen so dazwischen, also zwischen Kiew und Budapest, welche Gefühle haben sie? Und das war für mich auch interessant zu hören, dass sie so auch selbst diese anti-ungarische Sentiment, also diese Attitüde schon erleben teilweise, und aber trotzdem dafür nicht Viktor Orbán blamen irgendwie, sondern das ist einfach so durch, es ist diese Narrative, dass die Ukraine und Kiew die Minderheitsrechte der ungarischen Minderheit so verachtet, wie sie sagen, was eigentlich nicht stimmt, aber das ist die Narrative, die da verbreitet wird. Das ist da einfach so tief und stark präsent und auch in der ungarischen Gesellschaft, also das wird wirklich ein sehr, sehr langer Weg, diese Vorurteile gegenseitig abzubauen, und ich bin auch gespannt, so was die neue Regierung damit anfängt.
Jetzt lasse ich meinen Blick noch einmal schweifen, sonst würde ich, ja bitte, da sehen wir noch eine Hand oben. Noch eine Frage aus dem Publikum.
Erstmal vielen Dank für ein sehr interessantes Gespräch bisher. Ich bin Sebastian Robson. Ich wollte mal kurz eine Frage stellen zu dieser Situation im breiteren Kontext in der Europäischen Union. Was für Lehren die EU daraus ziehen könnte, vom Abbau von demokratischen Strukturen in Bezug auch auf die freien Medien, die zwei Pillars von der freien Demokratie, die Sie genannt haben, mit freien, fairen Wählen und mit der freien Medien. So genau, ob Sie schon irgendwelche Ideen, Entschlüsse aus dieser jetzigen Situation entschließen können, ist natürlich ein bisschen eine schwierige Frage, die viele sich stellen. Aber ja, für die Zukunft in Bezug auf Länder wie Slowakei, dass es verhindert werden kann in Zukunft.
Schwierige Frage. Aber ich denke, so was ich so für die Pressefreiheit so sagen kann, wir waren sehr lange so unter den Journalisten sehr enttäuscht, so wie lange die EU eigentlich nicht gehandelt hat. Und auch als direkt nach der Einführung des neuen Mediengesetzes, es waren einige Scheinfensteränderungen sozusagen, Schaufensteränderungen sozusagen so in dem neuen Mediengesetz, die sie dann eingeführt haben oder geändert haben, umgesetzt haben. Aber das hat natürlich dann der ungarischen Pressefreiheit nichts oder sehr wenig geholfen. Und auch von prägenden Politikern, also seien wir eigentlich keine große wie soll ich sagen, also ich war damals schon Berlin-Korrespondentin und dann zum Beispiel, also so immer so, wenn wir auf der Pressekonferenz von Angela Merkel und Viktor Orban waren, es waren die einzigen, also normalerweise darf man eigentlich nach einem solchen Staatsbesuch auch Fragen stellen. Und bei Angela Merkel war das fast nie der Fall. Also sie hatten nie so viele bilaterale Treffen, aber irgendwie hat da auch selbst Angela Merkel immer diese Situation vermieden, auf solche heikle Fragen zu antworten, wie was sie zum Beispiel zur Lage der ungarischen Pressefreiheit so dann so jetzt Viktor Orbán gesagt hat. Oder wie das überhaupt so aussah, so mit den anderen Freiheitsrechten. Und da haben wir eigentlich aus Ungarn sehr viele, sehr oft waren wir enttäuscht, muss ich sagen, so als die Ungarn, also so, das kann ich so im Namen der ungarischen Gesellschaft auch sagen, so, weil wir haben da gehofft, dass es so irgendwie mehr gemacht wird oder früher. Also ich denke, die Maßnahmen, die oft gekommen sind, kamen aus meiner Sicht etwas verspätet.
Ja, sehr kurz. Ich glaube, dass die Lernfähigkeit der europäischen Institutionen kann man nur mit einer Dinosaurier vergleichen. Also die Reaktionsgeschwindigkeit definitiv. Schneller lernen, in frühere Phasen der Entdemokratisierung eingreifen, strategisch denken und handeln. Wenn jemand bedroht und dafür eigentlich ständig Vorteile erhält, dann soll man sich nicht bewundern, dass der Bedroher immer mit demselben Verhalten auch zurückkehrt. Und ich glaube, es war ein riesengroßes Missverständnis, dass man es nicht erkannt hat, dass Ungarn ist nicht was Spezielles und Parochiales, sondern ein Vorreiter. Und was in Ungarn angefangen hat, ist eigentlich jetzt anwesend in fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ich glaube, jetzt hat sich also eine 12-monatige Zeitfenster geöffnet, was nicht unbedingt viel erlaubt, aber mindestens so Quickfixes sollte man durchführen, damit die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in künftigen ähnlichen Fällen behalten werden kann. Und ich glaube, man muss ganz einfach auf die Situation reflektieren, dass ja, ich glaube, dass die slowakische Regierung, die tschechische Regierung wird sich moderieren. Aber die Europäische Union ist nicht vorbereitet auf den Fall, wenn ein Netto-Einzahler-Mitgliedstaat autokratisiert, weil dann funktionieren eigentlich die finanziellen Sanktionsmaßnahmen nicht. Und die Europäische Union mit einem Blick auf die mögliche Ausgang der französischen Präsidentschaftswahlen ist nicht vorbereitet auf das Szenario, was passiert, wenn eine zentrale großer Mitgliedstaat dieselbe Bedrohung der Demokratie erfährt. Weil es sind einfach einige Mitgliedstaaten, die essentiell sind zu der Funktionieren der Europäischen Union und die sind too big to fail.
Jetzt noch kurz mit Blick auf die Zeit würde ich mir das Recht herausnehmen, eine kurze Abschlussfrage zu stellen. Sie haben es eben schon gesagt, Herr Hegedüs, Fidesz hat sich entschieden, das Wahlergebnis zu akzeptieren und jetzt sozusagen in die parlamentarische Opposition zu gehen. Für wie hoch halten Sie beide, die Frage ist an Sie beide gerichtet, die Wahrscheinlichkeit, dass in 4 Jahren unsere politischen Frühlingsgefühle auch schon wieder vorbei sind und dann das Spektakel mit einem Nachfolger von Viktor Orbán bei Fidesz dann wieder weitergeht?
Schwierig zu sagen. Also so, ich denke, dass wenn Viktor Orbán wirklich dabei bleibt, diese Opposition zu führen, dann kann er Schwierigkeiten verursachen. Er redet gerade eigentlich, gibt sein erstes öffentliches Interview jetzt gleichzeitig mit unserem Podcast-Aufnahme. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was er sagen wird. Also ich denke, ohne Orbán kann man Fidesz nicht vorstellen. Und wenn er bleibt, dann kann Fidesz stark bleiben.
Wenn ich 4 Jahre lang Frühlingsgefühle ununterbrochen behalten könnte, wäre ich ein unglaublich glücklicher Mensch.
Ich sprach von den politischen.
Ja. Wenn wir einen Blick auf Ostmitteleuropa werfen, dann konnten wir seit der Mitte der 2010er eigentlich so eine Pattern erkennen. Und das ist, dass Parlamentswahlen sind umgestaltet worden in Referenden, also Plebisziten, Volksabstimmungen zwischen illiberalen, charismatischen, populistischen, starken Politikern und Liberaldemokraten. Und dementsprechend sehen wir so eine Wechselwirtschaft hin und her zwischen illiberaler Regierung und liberaldemokratischer Regierung. Polen, Slowakei, Tschechien, Slowenien. Die Reihe ist lange. Es war eine Ausnahme von dieser Regel und das war Ungarn. Das Pendulum ist nie auf die liberaldemokratische Seite zurückgeschlagen. Wir haben es erst nach 16 Jahren erstmal erlebt und ich glaube, damit, ich freue mich auch unglaublich, was passiert ist, aber als Politikwissenschaftler und Analyst, meine Lehre wäre, dass Ungarn hat sich das Mainstream angeschlossen und ich glaube, in 4 Jahren haben wir eine sehr große Chance, dass das Pendulum wieder in die illiberale Richtung zurückschlagen wird. Nicht mit derselben Konsequenzen vielleicht, nicht mit derselben politisches Gewicht. Wir dürfen es nicht vergessen, dass wie viel von dem Wahlsystem abhängt und von dem Wahlsystem beeinflusst sind. Wenn diese Regierung diese 4 Jahren dazu auch ausnutzt, ein Verhältniswahlsystem einzuführen, dann kann zum Beispiel so eine Zweidrittelmehrheit nie mehr zustande kommen. Und dann kann der Missbrauch der politischen Kraft und Power auch nicht stattfinden. Aber meine Erwartung ist, dass es ist selbstverständlich nicht der Ende der Geschichte. Und wir werden der Rückkehr von Illiberalen, wie auch in fast allen anderen Ländern der Europäischen Union, auch noch in Ungarn sehen.
Liebe Frau Disary, lieber Herr Hegedüs, im Namen des Europa-Podcasts, aber auch im Namen der Europäischen Akademie Berlin, mit denen wir heute zusammen diese Aufzeichnung durchgeführt haben, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Liebes Publikum, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und sich auch mit Fragen beteiligt haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir wünschen Ihnen einen sehr guten Nachhauseweg und draußen finden Sie aber noch ein kleines Stelldichein. Und da freuen wir uns, wenn wir jetzt unsere Gespräche noch vertiefen können. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören.